Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur 7. Folge und zur Black Histories Month Special Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Erschaffen, Kämpfen, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung, über Trauer und Hoffnung, über Rassismus und Empowerment. Die Technik und die Musik dieses Podcasts macht Steven Lawson. Ich weiß, dass ich mich das letzte Mal als Moderatorin vorgestellt habe. Aber ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter, bei dem ich festgestellt habe, dass der Begriff Gastgeberin mir als Selbstbezeichnung deutlich besser gefällt. Und da es ja mein Podcast ist, kann ich das auch selbst bestimmen. Wie auch immer, diese Folge erscheint als zweite Folge in diesem Monat, weil im Februar ja, wie bekannt, Black History Month ist, den ich als Black History Month feiere. Und sie ist auch ein bisschen länger als die anderen Folgen und das hat auch einen ganz, ganz bestimmten Grund. Und mehr dazu sofort in einer Sekunde. Lasst euch überraschen. Aber vorab möchte ich sagen, ihr Lieben, wir, also Steven, meine GästInnen und ich, wir sind so überwältigt, so unfassbar dankbar. Also wir sind quasi im Glücksrausch über die vielen, vielen Mails und Privatnachrichten, die wir über Insta, Facebook und E-Mail tagtäglich bekommen. So viele berührende Worte, aufmunternde Worte und wirklich herzzerreißende Geschichten. Und es tut so gut zu wissen, dass unser Podcast einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass viele von euch, die zuhören, sich empowered fühlen, weniger alleine fühlen, von und mit uns lernen und dass ihr Spaß habt mit uns und weint mit uns und lacht mit uns. Und ja, wir wollen euch sagen, dass für uns sind diese Gespräche auch all das. Sie sind heilend, stärkend, lehrreich und noch viel mehr. Und ich werde heute auch aufgrund der Länge dieses Gesprächs direkt zum heutigen Gespräch überleiten und freue mich auf euer Feedback, bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Nochmal ein ganz großes Danke an alle Steady-MitgliederInnen. Ach ja, und noch ein kurzer Hinweis. Tupodcast ist eine Home-Production. Das merkt ihr bestimmt auch. Wir geben uns ganz viel Mühe, das möglichst professionell aufzuziehen. Aber Realität ist, wir produzieren Tupodcast in unserem Wohnzimmer. Und deswegen werdet ihr auch ab und zu Dinge hören, die man im Wohnzimmer eben so hört. Und zwar ein LKW, der vorbeifährt oder eine Katze, die vor der Tür miaut oder ein bisschen Hall, der sich nicht ganz wegregulieren lässt. Und wir hoffen, das führt eher dazu, dass ihr unseren Podcast besonders authentisch findet, als dass es euch abschreckt. Nun aber direkt zu unserem Gespräch. Viel Spaß, viel Inspiration. Bis bald. Bei Tupodcast. Es ist wieder soweit. Und ich freue mich ganz besonders und meine Aufregung ist heute sogar doppelt. Denn haltet euch fest, liebe ZuhörerInnen, heute anlässlich des Black History Month, den ich ja als Black History Month feiere, sitze ich heute hier nicht mit einer, sondern mit zwei Schwestern. Zwei riesige Trommelwirbel bitte für Ria Chitong und Jasmin Eding. Herzlich willkommen zu Tupodcast, ihr beiden.
Ja, auch freue mich, dass ich da bin und ich bin gespannt.
Servus Tupoka.
Hallo, hallo. Ja, ich freue mich total. Ich stelle euch ganz kurz vor und alles, was fehlt, werdet ihr dann im Laufe des Gesprächs einfach hinzufügen. Ria, du bist geboren 1947 in Bayern. Du bist inzwischen im Ruhestand, aber im Vorgespräch hast du gesagt, eigentlich dein ganzes Leben hast du im Krankenhaus als Anästhesie- und Intensivschwester verbracht. Du gehörst zu den Mitbegründerinnen von ADEFRA. ADEFRA, die Organisation von afrodeutschen Frauen, da werden wir noch ganz viel drüber hören heute.
Ja, du verstehst dich sowohl als ADEFRA-Frau als auch als ISD-Frau, also Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Auch da bist du schon seit 1987 aktiv. Und du bist generell in der schwarzen deutschen politischen Bewegung schon lange, lange aktiv. Du bist zudem noch Co-Autorin des Filmes Audre Lorde, The Berlin Years, 1984 bis 1992. Und dein Essay Mein schwarzes Coming Out erschien 2014 auf der Internetplattform The Feminist Wire. Da, 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 Wahnsinn. Herzlich willkommen. Und jetzt zu dir, Jasmin. Du bist geboren 1960 in Augsburg. Du bist Diplom-Sozialpädagogin und lesbisch-feministische Aktivistin. Mhm. Du gehörst ebenso zu den Gründungsfrauen von ADEFRA und bist seit 1986, was? Ja. Ja, aktiv in der ISD. Und du setzt dich ein für die Verbindung von akademischer Theorie und Praxis an der Basis innerhalb der schwarzen deutschen Bewegung. Und seit schon längere Zeit, aber momentan auch, liegt dein Arbeitsschwerpunkt auf der Arbeit mit geflüchteten Menschen, mit dem Fokus auf ein Projekt für traumatisierte und psychisch kranke MigrantInnen.
Ja.
Mhm. Herzlich willkommen zu dem Podcast. Hast du noch eine Ergänzung jetzt?
Ja, du hast gesagt 86 ISD, aber ISD und ADEFRA.
Ja. Ja, ich bin total gespannt auf unser Gespräch. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, ne?
Ja.
Spreche ich da?
Ja.
Also ich auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, von eurem Leben und von eurem Wirken zu erfahren. Wollen wir damit anfangen, kurz ans Versuchen zu erinnern, wie sind wir uns das erste Mal begegnet, wo haben wir uns kennengelernt, wo haben wir übereinander gehört?
Ja, ich habe mir das auch überlegt, als die Einladung von dir kam. Und ich nehme an, dass wir uns auf jeden Fall bei dem Bundestreffen begegnet sind. Da müsst ihr wissen, ich bin, also seit es das Bundestreffen gibt, ein richtiger Bundestreffen-Junkie. Ich finde es auch ganz wichtig, dass dieses Event immer noch existiert und schon so lange. Ja, und da haben wir uns mit Sicherheit gesehen,
ja.
Aber direkt bewusst bist du mir mit deinem Buch geworden.
Exit Racism,
wo ich bei der Veranstaltung war.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Und da bist du auch auf mich zugekommen und hast dich gefreut, mich
ja,
da zu
total,
sehen.
Ja, total.
Und natürlich auch durch Steven, den ich ja also schon länger kenne, auch durch das Bundestreffen und durch die Veranstaltungen und so weiter. Ziemlich lang eigentlich. Von Anfang an, ich bin jetzt, also 33 Jahre sind es jetzt,
Wahnsinn.
Seit ich zu der Black Community gestoßen bin, die damals noch keine Community in dem Sinne war, sondern sich ja dann auch erst so entwickelt hat.
Mhm.
Und heute kann ich schon ganz klar sagen, es gibt eine Black Community. Ja, und da haben wir uns letztendlich kennengelernt.
Ja. Ja, schön, dass du an die Lesung erinnerst, weil ich weiß das auf jeden Fall noch und es hat mich wahnsinnig berührt und ich war total... ich habe zum Glück, glaube ich, erst am Ende das mitgeschnitten, sonst wäre ich doppelt und dreifach so aufgeregt gewesen.
Und deine Frau Mutter habe ich da auch kennengelernt.
Stimmt, ja, das war die Lesung, wo ich auch ihr Gedanken habe.
Ja, richtig, was ich ganz toll fand.
Stimmt, ja, ja, meine Mama. Jasmin, wie war das mit uns?
Ja, also ich war das nicht auch in München vor ganz vielen Jahren?
Stimmt, oh mein Gott.
Selbsthilfezentrum
damals.
Genau, und dann war eine lange Pause. Also gehört habe ich von dir schon lange, auch durch das Buch.
Mhm.
Aber dann so richtig miteinander gesprochen haben wir dann in Freiburg. Das heißt, genau.
Das war letztes Jahr. Dann
das ist ja bei der Veranstaltung.
Im Januar Dear White People.
Genau.
Ist die Veranstaltung, genau.
Wo Katharina Augentor ja auch dabei war.
Genau, stimmt. Ja. Und du hattest da einen Workshop gemacht
mit Katharina
zusammen.
Ja,
ja, genau. Aber lass uns kurz chronologisch vorgehen. Mich würde interessieren, wie das bei euch war in eurer Herkunftsfamilie, in eurer Kindheit. Das Sprechen um Rassismus, über Rassismus. Wie ist es gewesen als schwarzes Mädchen in den 50er bzw. 60er Jahren groß zu werden?
Also was die Herkunftsfamilie angeht, da kann ich dazu gar nichts sagen, weil ich bin, wie gesagt, im Kinderheim aufgewachsen. Und da war also der Makel eher, dass du also Heimkind warst, was wir Heimkinder schnell mitbekommen haben, dass es ein Makel war, auch unehelich zu sein.
Ja.
Und da ist jetzt meine Hautfarbe aus meiner Erinnerung gar nicht so sehr im Vordergrund gewesen. Aber ich erinnere mich, dass es, wenn wir spazieren gingen, dass es also dass es die Blicke waren der Menschen, denen ich begegnet bin. Mhm. Also sie waren zum Teil abwehrend, teilweise auch richtig krass, würde ich sagen. Und dann auch dieses, so ein Mitleidsgesicht. Mhm. Und wo sie dir dann einfach auch über die Haare gestrichen haben oder mir Schokolade geschenkt haben, die ich gerne genommen habe, weil Schokolade war ja was ganz Besonderes und was nicht so zur Verfügung stand. Und deshalb kann ich da jetzt so gar nicht sagen, ob in meiner Kindheit die Hautfarbe so eine Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich aber, es muss trotzdem trotzdem gewesen sein, weil ich damals im Kinderheim ein Gespräch mitbekommen habe von einem Jungen. Da war also ein neues Kind da und der sagte zu diesem neuen Kind, sag zu der niemals das N-Wort, die haut dich. Okay. Also muss da schon auch was gewesen sein, wo ich mich gewehrt habe. Ja. Ich habe mich nicht mit Worten wehren können, weil ich gar keine Worte dafür hatte. Wusste das N-Wort, ich wusste einfach, dass es nicht gut war. Ja. Dazu haben natürlich auch die Kinderbücher geführt, die es da gab. Ich erinnere an den Strobelpeter, den sogenannten Mann mit dem Schirm, ne? Und so weiter. Also, dass jetzt meine Hautfarbe nicht gerade der Hit war, das hast du als Kind dann schon irgendwie mitgekriegt, aber benennen konnte ich es nicht. Mhm.
Und anscheinend auch, dass du dann in physischen Widerstand gegangen bist,
Ich habe mich gewehrt. Ich habe mich zumindest im Kinderheim gewehrt. Und was letztendlich, wo ich aber gar nicht damit klarkam, das ist mir auch bei dem Erinnern wieder eingefallen, in die Schule. Die Schule hat ja ein Übriges getan. Und zwar hat es gereicht, dass ein Kind neben dir saß, aus welchem Grund auch immer, einfach gesagt hat, du stinkst. Hm. Ich konnte damit gar nichts anfangen, aber befand mich dann immer vor der Tür. Und ich stand sehr oft vor der Tür, wusste aber nicht genau, das einzuordnen.
Ja.
Das kam erst durch mein Black Coming Out, dass ich dann wusste, dass das rassistisch war. Und die Lehrerin, damals waren ja die Lehrerinnen alle noch von der NS-Zeit geprägt. Mhm. Die konnten, also ich meine, die hat mich einfach rausgeschickt.
Ja.
Und das waren also dann schon so Punkte, wo ich weiß, das war auf jeden Fall rassistisch, konnte damit aber nicht wirklich in Worte fassen.
Ja. Ja.
In Worte fassen konnte ich das erst viele Jahre später, eben 87, als ich die Black Community kennenlernte und damit mit dabei war, und da fand ich dann Worte dafür.
Ja, da bin ich auch gleich ganz gespannt, mehr zu hören darüber. Jasmin, wie war das bei dir?
In meiner Familie und in meiner Kindheit wurde Rassismus auch nie thematisiert. Es war spürbar, aber wie Ria auch schon sagte, mir fehlten die Worte, ich konnte es nicht erklären. Also ich habe gespürt, eine Diskriminierung, aber konnte es nicht so richtig benennen. Wenn es Vorfälle gab in der Schule, auch von anderen Kindern, die das N-Wort benutzt haben, habe ich auch gewehrt, auch nicht nur verbal. Ich habe das aber nie zu Hause thematisiert. Also ich habe das mit mir selber ausgemacht. Wobei ich noch schwarze Geschwister habe, aber auch wir haben darüber nie gesprochen. Wenn ich jetzt miterlebt habe, dass meine Zwillingsschwester auch Stress hatte in der Schule mit anderen Kindern, war ich die dann dazwischen ging und sie unterstützt habe oder geschützt habe. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann mir wirklich erst einmal bewusst war, dass ich schwarz bin. Ich kann es, weiß ich nicht, lange überlebt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hatte eine Lehrerin, die hatte ich in Sport und Kunst. Und die war mit dem schwarzen Mann zusammen, den er später auch geheiratet hat, zu der ich jetzt immer noch Kontakt habe, lebt in den USA. Oh. Und die hat mir ein Buch geschenkt, und zwar Eldridge Cleaver, Soul on Ice. Das war so der erste Moment, wo mich jemand darauf angesprochen hat oder der bewusst war, ne, dass ich als schwarzes Kind Außenseiterin bin und auch dementsprechend behandelt wurde. Genau, Soul on Ice, Eldritch Cleaver. Und ich kann mir noch an den Spruch erinnern, der mich sehr beeindruckt hat in dem Buch. Wir werden Menschen sein, wir werden es sein oder die Welt wird dem Erdboden gleich gemacht bei dem Versuch, es zu werden. Oh, wow. Das ist geblieben. Und was ich von der Lehrerin Ruth Hilmer auch noch bekommen habe, war mein erster Kamm, ne, für meine Afrohaare. Mhm. Das, ja, cool. Das war so der Anfang.
Ja.
Natürlich wusste ich von anderen schwarzen Prominenten, so wie Angela Davis, die war ja auch sehr bekannt in Deutschland. Aber ja, das war's. Was bis dahin war das Thema Schwarzsein und Rassismus jetzt für mich nicht greifbar oder sprachlich nennbar.
Mhm. Ja, das ist interessant, und weil es sich in diese vielen Geschichten einreiht, die ich jetzt auf dem Podcast schon geteilt habe, und auch meine persönliche Geschichte, keine Worte zu haben. Und das ist irgendwie so wichtig, glaube ich, im Nachhinein dann zu verstehen, dass das eine Kollektiverfahrung ist. Wir sind 1988 nach West-Berlin gegangen, also noch vor der Wende. Und meine Mutter, die mich schon immer auch empowern wollte, in Anführungsstrichen, also mir Mehrheitsräume verschaffen wollte, hatte damals auch die ESD kontaktiert. Aber da gab es noch keine Räume für Kinder speziell, und es gab auch keine Räume für also weiße Eltern schwarzer Kinder, so über so Settings. Und dementsprechend hatte das für mich zur Folge, dass ich diese Zugänge nicht hatte und dann quasi erst Mitte 20 werden musste, wo ich dann selber eigenständig diese Verbindungen und Vernetzungen und so weiter kennenlernen konnte. Ich bin jetzt gespannt, warum ihr aufeinander gezeigt habt.
Ja, das Stichwort war
Mütter.
Mütter, ja. Ja. Das war also eine Veranstaltung von uns von ADEFRA München. Aber das erzähl du mal, weil meine Mutter ja...
Ja, ne, wir alle hatten damals ESD und ADEFRA weiße Mütter. Und dann war mal die Überlegung, eigentlich sollten wir auch mal unsere Mütter einladen zu einem Treffen.
Mhm.
Und dass die sich auch mal kennenlernen und sich austauschen können.
Ja, wann war das dann ungefähr? So in
Mitte 80 oder?
Ja, das war Ende 80. Ja, Ende 80. Also ich bin ja 87 dazugestoßen, es ist auch in meiner Wohnung passiert, und ich sehe noch das Bild, wie die weißen Mütter, wir hatten dann also alles vorbereitet, und Tahir war dabei als einziger Mann.
Mhm. Tahir Deller,
den wir auch seitdem kennen, also so ewig lang. Und ja, und ich sehe sie noch da sitzen die Mütter um den Tisch, auch fremdelnd irgendwie. Und, und das war so witzig, weil wir alle dahinter standen so und die so beobachtet haben.
So, und jetzt?
Ja, und jeder war so, also das Gefühl hatte ich, war da ja so eher Beobachterin, dass sie hofften, was von den Müttern zu erfahren.
Ah.
Und ich weiß, eine hat auch was erfahren, dass sie noch irgendwie einen Bruder oder eine Schwester hatte, von dem sie vorher nichts wusste.
Ja. Kann ich mir erinnern, wer das war. Aber das, ich weiß, dass Julies Mutter da war, Tahirs Mutter war, Bubus Mutter, Glorias Mutter.
Genau.
Ja. Und Patrizias Mutter.
Patrizia war es, wo sie da erfahren hat, dass sie noch einen Bruder hat. Wir wollten einfach, dass die Mütter sich mal kennenlernen, und vielleicht haben die ja auch was, sich auszutauschen. Ja. Aber ich denke mir, sie waren schon auch dadurch gehemmt, dass wir alle so wirklich die Ohren weit offen, auf jede Mimik achtend, die Mütter irgendwie beobachtet haben.
Und auch hoffentlich sagt jetzt eine nicht irgendwas Falsches.
Was Falsches.
Ja, klar.
Margalis Mutter war da.
Margalis Mutter war auch da.
Ja, deine Mutter war da.
Und ihr habt ja auch, du hast es jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt, dieses Coming Out oder Politisierung, der Moment. Und das ist bei euch ja so ein ganz besonderer Moment, weil er ist quasi der Grundstein der schwarzen deutschen Geschichte. Hallo? Das ist der Wahnsinn. Und ich bin ganz gespannt zu hören, wie das war.
Also als ich mir so Gedanken machte jetzt hier für dieses Podcast, da hatte ich mir überlegt, wann hast du eigentlich zum ersten Mal bewusst einen schwarzen Menschen gesehen? Und das war, als ich noch Kind war, im Kinderheim. Da kam eines Tages eine Frau mit einem schwarzen Mann, und das war die Mutter von einem afrodeutschen Kind. Wir waren da zu zweit. Und ich weiß noch, wie die Erwachsenen reagiert haben. Die waren ganz distanziert. Wir waren da im Hof, und wir Kinder waren neugierig, weil wir hatten das außer den Büchern noch nie einen schwarzen Menschen gesehen. Und es prallten auch in dem Moment ganz viele Gedanken durch den Kopf, weil gerade, wie gesagt, ich bin im christlichen Kinderheim aufgewachsen und die Kirche hat ja auch was dazu beigetragen, dass welches Bild wir alle von Afrika hatten, ne? Eben Heidenkinder, für die man sammeln muss, ne? Die also so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich war sehr neugierig auf diesen Mann und ich bin auch immer näher rangegangen. Und da habe ich zum ersten Mal auch einen Vergleich gezogen. Mhm. Da habe ich mich wiedergefunden. Ja, das Kinderheim ist dann später aufgelöst worden und mein größter Wunsch war, mit der Bärbel zusammen in ein anderes Kinderheim zu kommen, dem auch entsprochen wurde.
Bärbel, die andere afrodeutsche Kind,
einige Jahre jünger war. Und dann ist aber leider die Beziehung abgebrochen, weil dann die Mutter hat dann sie irgendwann mal zu sich nach Hause geholt. Mhm. Ne? Also das war so der Moment, wo ich zumindest mein Schwarzsein zum ersten Mal, ich würde schon sagen, bewusst wahrgenommen habe, weil ich zum ersten Mal jemanden gesehen habe, der zumindest so ähnlich aussieht wie ich. Ne? Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ja dann auch in Augsburg, habe dann auch in Augsburg gelebt. Und Augsburg ist eine Stadt, da waren die Amerikaner ja stationiert. Mhm. Da gab es ganz viele amerikanische Kasernen und dadurch eben auch einige oder doch schon ganz schön viele schwarze Menschen, also schwarze Soldaten. Mhm. Und ich erinnere mich, dass das also damals in Augsburg, die Amerikaner waren ja gut, sie waren die Besetzer für viele, Besatzer. Und aber es hätte sich keiner getraut, irgendwas gegen die Amerikaner zu machen. Selbst die Taxis haben vorne drin ein Schild gehabt, dass sie Englisch sprechen. Ne?
Also, okay,
ja,
okay.
Das, ne? So ja. Weiter. Ne? Und dadurch habe ich dann viele Vergleichsmöglichkeiten, zumindest was die Männer angeht, irgendwie wie gehabt und habe mich eigentlich auch in Augsburg sehr sicher gefühlt. Also das ist kein Vergleich zu heute. Ne? Mhm. Also politisiert bin ich eigentlich so in den Jahren 21, 22 so, also durch meinen damaligen weißen Freund, der Student war, der Politik studiert hat. Da also habe ich ganz, ganz viel mitgekriegt, aber das Thema Rassismus oder sonst was war da überhaupt nicht. Mein persönliches Black Coming Out war eben, wie gesagt, 87, da habe ich in München gelebt. Vorher hatte ich schon im Fernsehen den Film von Christel Primer gesehen. Deutsche sind weiß, N können keine Deutschen sein, glaube ich, so hieß der Titel. Und da war schon, habe ich die ersten schwarzen Menschen, also mehrere schwarze Menschen in dem Film gesehen, die damals in Wiesbaden zusammengekommen sind. Da war, glaube ich, auch schon die Eleonore Wienroth dabei, da war die Helga Emde dabei. Das waren jetzt so, also so die ich jetzt gerade so also im Kopf habe. Und das wird auch, glaube ich, so als das erste, sag ich mal, Bundestreffen in Anführungszeichen, also gesehen. Von da an haben wir auch mit Sicherheit ist es gezählt worden. Ich selber war bei dem vierten Bundestreffen damals in Düsseldorf dabei. Aber...
Und war die ESD dann schon die ESD? Oder,
ich denke mir, das war auch erstmal einfach auch durch den Film ein Zusammenkommen, aber daraus hat sich das dann letztendlich entwickelt.
Ja.
So kann man das, glaube ich, schon sagen. Also ich war ja nicht dabei. Dann kam dazu, dass ich zum Geburtstag von der Freundin das Buch Farbe bekennen geschenkt bekommen habe. Und da war mir klar, also ich wusste, irgendwas wird passieren. Habe aber selber noch keine Anstalten gemacht, da jetzt, meine Computer gab es ja in dem Sinne noch nicht, jetzt Recherchen anzustellen, aber irgendwie habe ich geahnt, da ist was. Ja, und dann saß ich eines Tages in der Frauenkneipe in München. Ich glaube, wir waren ganz wenige Gästinnen da. Da geht die Tür auf und da marschieren 7 bis 10 schwarze Frauen rein, die alle Deutsch sprachen. Die mich gesehen haben, ich saß da an der Bar und ich guckte und was ich später erfahren habe von der Frau, die die Kneipe führte, ich wäre buchstäblich mit offenem Mund da gesessen. und habe dann nur geguckt und habe gewusst, so, da passiert was. Und ich konnte da ganz ruhig sitzen. Es war ein unschreibliches Gefühl. Ich wusste einfach, es passiert jetzt was. Jetzt ist, was mein Leben ändern wird. Das habe ich gespürt. Dann hat es auch nicht sehr lange gedauert. Du warst die Erste, die dann sich zu mir herangetraut hat.
Du warst eine von den Frauen, die da herangetraut ist.
Ja.
Oh, wow, ja. Wahnsinn.
Und die Judy war dabei. Helga Emde, Ika Hügel, Marshall.
Elke
Jank.
Eva von
Pirch. Jeanette.
Waren die Zwillinge noch schon dabei?
Die Zwillinge waren dabei. Genau. Die Grotkes, Dominika und Christina. Also Claudia. Also der Tag war toll, der Tag war sensationell. Und dann haben sie mich, du hast mich dann gefragt, was ja dann damals auch immer so unsere Standardfrage war, hast du schon mal was von der ISD gehört, hast du was von ADEFRA gehört? Nein, nicht. Ne? Ja, und an dem Wochenende war eben ein Kongress, das erste Schwarze Frauen-Bundestreffen. Haben wir so auch dann später genannt. Und da war klar, dass ich da dabei bin. Ja, und dann bin ich da in die Runde gekommen. Und von da an, ich weiß noch, wie ich dann zu Hause war. Ich habe geheult. Ich wusste nicht warum und ich wusste es doch. Es war kurz vor meinem 40. Geburtstag. Und meine Freundin sagte damals, Mensch Ria, das ist dein Ding. Da bleibst du dabei. Ja.
Und sie blieb.
Und sie blieb.
Bis heute. Es war eine Aufbruchsstimmung. Ja. Es war ein Gefühl. Wir kannten uns zwar nicht, aber
Irgendwie doch.
Wir hörten die Geschichten voneinander. Es war für mich irgendwie so ein, ich würde jetzt fast schon sagen, ein Nachhausekommen, ohne zu wissen.
Es lag mir die ganze Zeit auf der Zunge,
ja. Ich war nicht mehr allein. Ich war nicht mehr allein. Ich war nicht mehr isoliert. Und das war das, was mein Leben wirklich bis heute verändert hat. Und zwar zum Positiven.
Ich habe Gänsehaut. Wow. Jasmin, ich habe ja jetzt schon, oder wir durften schon hören, dass du eine dieser legendären Frauen warst, die da Rias Leben komplettiert haben, auf den Kopf gestellt haben. Wie war das bei dir? Wie war deine Politisierung, dein Coming Out?
Also, ich war ja auch in der weißen Frauenbewegung schon aktiv und Sympathisantin von den Grünen damals. Ich habe auch Petra Kelly kennengelernt, das war auch so ein Highlight, das war in den 80ern. Und wie gesagt, in der weißen Frauenbewegung und der schwarzen Frauenbewegung gab es noch keine Anzeigen, gab es noch nicht so wirklich. Und ich kam eigentlich dazu, also ich bin mit einer Freundin von München nach Berlin getrennt und haben bei einer Bekannten übernachtet. Und die hatte viele Bücher da in ihrem Zimmer stehen, unter anderem auch eins von Otto Lord. Ich glaube, es war sogar Zami. Und habe den natürlich gleich gesehen, genommen und gelesen, durchgelesen. Und hinten am Deckblatt, auf der letzten Seite, war ein Hinweis auf das Buch Farbe bekennen. Und dachte, wow, Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Afrodeutsch hatte ich noch nie gehört. Aber die Bilder, die Frauen, die da auf dem Cover waren, das hätte auch ich sein können. Das waren diese. Also ich habe den Titel gleich aufgeschrieben, mir das gemerkt und habe dann später, ich glaube, es war zum Geburtstag oder Weihnachten, von einer meiner Schwestern das Buch geschenkt bekommen. Ich habe das Buch gelesen und ich habe auch geheult, weil ich dachte, wow, ja, da steht das, was, wie ich mich auch, bis mir geht, was meine Gedanken, meine Empfindungen, das steht da in dem Buch. Ja. Wow, ich bin nicht die Einzige, wie ich immer dachte. Und hatte dann die Idee, okay, also ich möchte jetzt die Frauen kennenlernen, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Und habe dann, das Buch erschien ja im Orlando Verlag, einen Brief geschrieben an den Landa Verlag, an Katharina Okuntoye, die auch eben da Mitautorin, Mitherausgeberin von dem Buch Farbe bekennt ist. Hab ihren Brief geschrieben, an Olanda Verlag geschickt, mit der Bitte, den Brief an Katharina weiterzugeben.
Okay.
Ich wartete, kam keine Antwort. Irgendwann dann hat Katharina Okuntoye sich doch gemeldet. Und so entstand der Kontakt, die Verbindung nach Berlin. Und ich war auch so aufgeregt.
Wie aufregend, ja.
Es war aufregend, auch deshalb, weil Katharina die erste schwarze Akademikerin war, die mir begegnet ist. Also das war schon mal was. Und dann auch noch lesbisch, kam auch noch dazu.
Ja.
Und so blieben wir im Kontakt und Katharina hat mich dann auch eingeladen nach Berlin, weil sie hatte ja da schon, kannte schon andere schwarze Frauen, die aufgrund des Buchhabe bekennen sich kennengelernt hatten. Und es war eine Reise geplant nach Utrecht zu einer Veranstaltung Black Women's Theatre. Genau. So, das war der Anfang von ADFRA in München. Also ich war dann auch so geflasht und hatte, wer sollte sagen, du hast den Begriff geprägt, glaube ich, schwarzes Coming Out. Das hatte ich zu der Zeit. Mein lesbisches Coming Out war nicht so intensiv und aufregend wie mein schwarzes Coming Out. Ja, dann kamen die Berliner Frauen, kamen auch dann nach München. Wir hatten in München uns getroffen, aber es waren jetzt nicht nur die Berliner Frauen, erstmal fing es an, nur in München. Also ich habe in München dann alle schwarze Menschen, die mir begegnet sind, angesprochen. Und wir hatten ja, na, es gab noch kein Facebook, es gab ja nichts.
Kein Computer.
Computer gab es, aber im Internet gab es damals noch nicht oder war nicht so verbreitet.
Ja.
Frauen und Männer angesprochen, hey, du bist doch auch Afrodeutsch oder schwarz oder ja, wie wir, hast du nicht Lust mal zu kommen, wir treffen uns da und so fing das an eigentlich. Und wir hatten, als wir mehr wurden, auch eine Lesung veranstaltet, geplant und hatten dann auch die Flyer mit der Hand geschrieben. Mit der Hand geschrieben, kopiert und verteilt.
Ja,
ja, also es war wirklich eine Aufbruchszeit und wir waren wirklich sehr, sehr aktiv. Es war wirklich auch für die meisten, die dann dazu kamen, die blieben auch dann, manche nicht, die waren es dann doch vielleicht doch zu too much oder ja, weiß ich jetzt nicht, die Gründe weiß ich nicht genau.
Ja.
Aber auf jeden Fall waren es dann für uns nicht die, wie das immer hieß, die wilden 68er, sondern bei uns waren es die schwarzen 86er.
Okay. Ja. Und dieses Treffen, was Ria ja gerade erzählt hat, von dem Ria gerade erzählt hat, in dieser Frauencafé, genau, wie hast du das erlebt?
Ja, wir hatten ja das, wir hatten Frauenbundestreffen, ADFRA-Bundestreffen, ne? Und es gab ja einen Vorlauf schon Monate und wir hatten ja, das war ja 90, war es ja schon.
Das war 87.
Ja, ne, das war abends, nach der Veranstaltung sind wir alle noch, wollten nur noch was essen gehen, trinken gehen und ich sah Ria da und mir war klar, aha, die ist jetzt fertig. Wir wussten alle, ich bin dann, ich weiß nicht, ob ich vorgeschickt wurde oder ob ich das freiwillig gemacht habe. Und habe dann Ria angesprochen. Mir war klar, ich muss das ganz vorsichtig machen, oder dachte ich, ne, weil manche, die plötzlich angesprochen werden, waren auch etwas erschrocken. Ich musste da ganz vorsichtig sein und ich wusste, dieser Begriff Afrodeutsch ist noch nicht so bekannt, sondern darum habe ich oft gesagt, na, so wie wir, hast du nicht mal Lust, dazu zu kommen und ohne Druck oder ohne so eine Anspruchshaltung, du musst dich jetzt auch total politisch, aktivistisch bewegen, sondern einfach mal kommen, zu quatschen und kennen.
Ich habe es dir sehr leicht gemacht.
Ja, ich musste nicht sagen.
Das habe ich nachher. Weil wir wären auf jeden Fall dazu gestoßen, weil ich war ja mit Frau bei COFRA, da wo das Treffen stattgefunden hat. Und da stand ja in der Rundbrief oder was das da war, schwarz-weißer Ball. Aber da konnte ich mir erstmal nichts drunter vorstellen. Schwarz-weiß dachte ich klamottenmäßig, ne? Dass das jetzt schwarze Frauen waren. Ja,
also. Und weil es deshalb bei uns klar war, klar, wir können auch unsere Freundinnen und Partner mitnehmen, wir können jetzt niemand ausschließen. Tagsüber schon zu den Veranstaltungen war unter uns, aber abends wird es dann offen gehalten.
Da war dann die Party.
Ja.
Da habe ich euch alle getroffen. Das war klasse. Ja, zu den Anfängen gehört für mich auch natürlich Audre Lorde.
Ja.
Audre Lorde hat ja das Vorwort in dem Buch Farbe bekennen geschrieben. Und kurz danach, als ich euch kennengelernt habe, da wollte ich noch was sagen mit dem Warten, weil du vorhin gesagt hast, du hast gewartet, bis irgendwas kam. Ne? Ich hatte dann bei dem ersten Treffen, was wir da hatten, auch meine Adresse und Telefonnummer abgegeben.
Ach so, als ich gewartet habe auf Antwort.
Ja, genau. Und ich habe auch gewartet. Ich habe gewartet, gewartet. Weil ich mir dachte, das muss doch mal irgendwas kommen. Ne? Und dann kam eben die Einladung, dass Audre Lorde in München ist und dass sie mit ihrem Buch, also dass da eine Lesung sein wird, bei Kofra auch. Und da bin ich natürlich da gewesen. Und ich weiß, ich saß noch an der Bar, war tierisch aufgeregt. Und du kamst rein mit Judy.
Judy Gummich, ne?
Mit Judy Gummich, ja. Und du hast Audre Lorde zu mir geführt.
Okay, und, Jasmin, die Türöffnerin.
Für diese. Und ich wusste ja, dass sie ja nur Englisch sprach und mein Englisch war ja nun nicht so, also ich konnte nicht so gut Englisch, aber ich erinnere mich noch, dass sie auf mich zukam, meine Hände nahm und was zu mir sagte, was ich aber nicht verstand. Sie dann aber weiterging, weil sie musste ja dann auch nach oben gehen irgendwie. Und du kamst dann nochmal und hast gesagt, ja, also ihr bräuchtet noch jemand, der ihre Gedichte dann auf Deutsch liest, ob ich Lust hätte, das zu lesen. Und ich, nein, um Gottes Willen, also, ne, das ging gar nicht. Naja, dann war die Veranstaltung und Audre Lorde hat ihre Gedichte vorgetragen und Judy Gummich, du, Jasmin und Daniela Turcazzi haben das dann auf Deutsch übersetzt. Die Veranstaltung war brechend voll. Ich erinnere mich auch noch an eine Frau, die dann also sagte, ja, warum wir uns dann Afrodeutsch nennen. Sie ist ja schließlich auch halb weiß. Und man könnte das ja auch umgekehrt irgendwie machen. Also das war dann schon so der erste Diskussionspunkt.
Also das war jetzt nicht ein reiner schwarzer Raum?
Nein, war also ein öffentlicher Raum, aber nur für Frauen.
Ah ja.
Nur für Frauen. Naja, und dann später kam dann Jasmin wieder auf mich zu und fragte mich, wie ich es denn gefunden hätte. Und da fing schon mein erstes Problem an, was ich aber noch nicht als Problem damals sah, aber es war dann eins, dass ich dann sagte, ja, fand ich gut. Jetzt kann ich mit Gedichten selber nicht so ganz viel anfangen. Also mir sind also Artikel, also da habe ich mehr Zugang. Und dann meinte ich, naja, ihr beide habt ja ganz gut gelesen, aber die weiße Frau, die hat nicht so gut gelesen. Und dann sagte Jasmin, das ist eine schwarze Frau. Zwei Tage später war irgendwie so ein Nachbereitungstreffen bei Kofra, wo wir alle im Kreis saßen. Und inzwischen hatte Daniela erfahren, dass ich das gesagt habe. Und ich war prompt mitten in einer Diskussion über Kolorismus. Also das hat was bis heute uns begleitet.
Absolut.
Einige Wochen später ist mir das Gleiche in Frankfurt passiert, dass ich auch eine Sister, als heute sagt man ja weiß, gelesen habe und das auch geäußert habe, worauf die Schwester sagte, werde ich nie vergessen, ihre Worte, wieso erkennst du deine Schwester nicht? Ich sehe sie heute noch am Fenster sitzen, wie sie das ganz ruhig sagte zu mir. Und das war dann der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich zwangsläufig meine Schwärze an mir selber festgemacht habe, was dunkler war oder gleich war, konnte ich erkennen, was eben für mich damals weiß zu lesen war, konnte ich nicht erkennen. Und da habe ich gelernt, dass ich genauer hinschauen muss. Mhm. Monate später war Fidelis Grotke derjenige, der auch um diese Problematik wusste, weil es ging uns, es ging vielen so.
Ja, dass das ist wir, auch bis heute ja noch
bis heute großes noch so.
Thema.
Genau, genau. Ja. Und der eben dann damals zu mir sagte, weißt du, Ria, wenn du da in so einen Raum kommst, du kannst genau sehen, dass diejenigen, die wir als weiß lesen, meistens alleine irgendwo wo sind. Und dass es für sie ganz, ganz viel Mut braucht, um sich in diese Gruppe hineinzubegeben.
Ja.
Und wir müssen lernen, uns zuzuhören und genauer hinzuschauen.
Ja.
Und das war meine Lehre, die ich da, also wo ich drauf gestoßen worden bin und wo ich auch gelernt habe. Und das ist das, was ich auch den neuen Leuten, die reinkommen in unsere Community, auch zugestehen muss, dass sie lernen müssen zu gucken, dass sie lernen müssen, so wie wir auch.
Ja.
Wir haben auch die Fehler gemacht. Ich wusste es nicht.
Natürlich.
Nicht besser, nicht anders.
Ja.
Aber wir haben darüber geredet.
Mhm.
Und das finde ich das Schöne daran, dass ich damals die beiden weißen, für mich weiß gelesenen Frauen, dass wir ins Gespräch gekommen sind.
Ja.
Dass ich lernen konnte, dass sie mich teilhaben ließen, dass wir uns ausgetauscht haben. Und das ist mir dann eigentlich nie wieder passiert.
Mhm.
Aber wir müssen es den Leuten von heute, also die heute dazukommen und es auch nicht besser wissen, weil sie auch keine andere Erfahrung gemacht haben, zugestehen, dass sie auch diese Fehler machen. Und das ist unsere Aufgabe auch.
Ja.
Und das ist auch das, was mir beim Bundestreffen so ganz wichtig ist, dass wir, es waren ja früher viel mehr Frauen da, und also auch Männer da, die also eben anders gelesen wurden.
Hm.
Es sind Kinder da, die anders gelesen werden. Und da finde ich, wir müssen auch den Kindern ganz klar machen, dass wir vielschichtig sind, dass wir unterschiedlich sind. Ne? Weil diejenigen, die wissen ja, dass sie einen schwarzen Vater haben, was wir nicht sehen können.
Ja.
Und das ist, warum sollten sie da sein, wenn das nicht so wäre?
Und
das ist ein Problem bis heute. Und ich wünschte mir, ich wünschte mir wirklich, dass die Frauen von damals und die Männer von damals, die dann irgendwann, ich würde fast sagen, entnervt weggeblieben sind, dass sie wiederkommen würden, wir haben gelernt. Ich meine, 33 Jahre ist eine lange Zeit, da hat sich ganz, ganz viel verändert und trotzdem wird es immer wieder passieren, dass eben auch Kinder zu anderen Kindern sagen, du bist nicht schwarz. Und da, wenn ich das als Erwachsene höre, muss ich Stellung beziehen.
Ja.
Unbedingt.
Also Steven und ich machen ja seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren jetzt diesen Kinderspace beim Bundestreffen. Mhm. Und da ist, wie du sagst, auch natürlich immer Thema, ne? Also Colorism, einerseits, dass weißgelesene Kinder irgendwie, dass denen gesagt wird, du sollst gar nicht hier sein, was machst du hier?
Ja.
Aber auch, dass Dark-Skin-Kinder auch von Light-Skin-Kindern diskriminiert werden und wo uns das auch so ein großes Anliegen ist, das zu thematisieren und wo wir immer am Anfang irgendwie darüber sprechen, alle, die hier sind, gehören hierher. So,
das
und dass wir nicht das reproduzieren, was quasi Rassismus oder White Supremacy uns auferlegt hat, dass wir untereinander uns fertig machen quasi als eine Art Ablenkung oder Distraction, um uns eigentlich, wo es eigentlich darum gehen sollte, dass wir uns verbinden.
Ja.
Aber gleichzeitig unsere Erfahrungen, die unterschiedlich auch sind, trotzdem auch thematisieren können und darüber sprechen können. Jasmin, du hast Audre Lorde schon früher kennengelernt, weil du hast ja Audre Lorde quasi der Ria vorgestellt.
Ja klar, Audre Lorde war ja einige Jahre hier in Berlin aufgrund ihrer Tätigkeit an der Universität, aber auch weil sie an einer Krebserkrankung litt und hierher kam, um sich behandeln zu lassen. Und ja, eben als ich dann Kontakt zu den Berlinerinnen hatte, ne, über Katharina und den anderen, fuhr ich dann öfter auch nach Berlin und habe dann eben auch Audrey persönlich kennengelernt. Und das war für mich auch ganz aufregend, weil mein Englisch war jetzt auch nicht so toll. Und ich wusste mittlerweile, in der Audrey war ja schon so eine, war ganz berühmt, nicht nur in den USA, aber mittlerweile auch hier in der Bewegung. Und ich habe mich kaum getraut, sie irgendwie anzusprechen. Also ich war total schüchtern. Ja. Aber was ich bei ihr so toll fand, war, dass sie, obwohl sie auch, sie war auch Akademikerin, ne, sie konnte mit allen sprechen. Ob jetzt jemand einen akademischen Abschluss hatte und total sich gut auskannte in der Politik oder ob jemand überhaupt nicht zur Schule gegangen ist. Also die konnte, sie war offen für alle. Sie hat sich immer darauf eingelassen, egal mit welchem Hintergrund, welchen Hintergrund du mitgebracht hast.
Ja.
Und das habe ich bei ihr auch immer sehr geschätzt, weil ich erlebe es immer wieder, dass gerade Aktivistinnen große Reden halten, ganz tolle Bücher schreiben, aber manchmal mit so einer Sprache, die für viele gar nicht zugänglich ist.
Ja.
Absolut. Und das ist sehr bedauerlich. Ja. Eine, die das auch gut macht wie Audrey, ist Angela Davis. Angela Davis, die haben wir auch kennengelernt. Und das ist auch eine Frau, eine Aktivistin. Da ihr ist es so egal, wo du herkommst und was du bist. Ja? Und was sie sagt, ist für die meisten auch verständlich, nicht so akademisch abgehoben. Und das, ja, also das habe ich an Audrey besonders geschätzt.
Ja. Ja. Ja, es ist ja auch total klassistisch, ne? Ja. Also wenn du diese akademische Lingo irgendwie bedienen kannst, dann bist du irgendwie Teil der In-Group, und wenn du das nicht, dann entgeht dir ja auch ein Zugang zu diesen Spaces. Deswegen ist es so wichtig, das mitzudenken, absolut.
Ja, auch in unsere Bewegung.
Also genau.
Wir sind sehr akademisch, oder ganz viele sind, haben akademischen Hintergrund, und uns fehlen die Türen für Menschen, die jetzt nicht akademisch sind oder die Sprache nicht beherrschen oder eine Beeinträchtigung haben oder so, für die ist oft zu wenig Platz oder die werden oft nicht mitgedacht. Mhm. Also das ist etwas, was, deswegen haben wir uns auch Adifra Roots genannt, weil wir Basisarbeit machen wollen und eben auch die ansprechen und die mit einschließen wollen, die eben nicht akademisch sind.
Ja.
Oder eine Behinderung haben oder psychisch erkrankt sind, gibt es auch ganz viele. Also das ist mir ganz wichtig, dass für die Türen auch offen sind. Ich denke mir, also warum mich das so bewegt, ist, weil ich bin von der Schule, Hauptschule, ohne Abschluss.
Ja.
Ich hatte überhaupt keinen Abschluss. Ich hätte mir nie vorstellen können, mit der Reife, geschweige denn Abitur oder zu studieren. Ja. Aber ich bin eben durch die Schweizer Bewegung, vor allem durch Katharina, und so hat mich sehr motiviert, weiterzumachen und ja auch versuchen, eben im Beruf vielleicht das zu erlernen, was ich gerne lernen möchte. Darum bin ich vielleicht auch so sensibel, wenn ich mitbekomme, dass Menschen, die jetzt nicht akademisch sind oder gut reden können, wenn die ausgeschlossen werden.
Was mir Audre Lorde bedeutet, ist, dass Audre Lorde nach Deutschland kam. Sie wurde ja von Dagmar Schulz eingeladen, von der Uni, dass sie explizit nach uns gesucht hat.
Ja.
Dass sie sagte, unsere Väter waren hier, unsere Söhne waren hier, hier müssen afrodeutsche Kinder, Nachkommen sein. Und sie hat explizit nach uns geguckt. Und wie ich das so gehört habe, da ist jemand, die du noch gar nicht wirklich kennst, und die hat nach dir gesucht. Das war ein Gefühl, da fällt alles irgendwie zueinander. Also da passt es, da fühlst du dich angenommen, du fühlst dich
gewollt.
Ich hab mich gewollt, genau.
Ja.
Das ist etwas, was ich bei Audrey auch gespürt habe, dass sie sich für uns interessiert. Und wie du schon sagtest, egal wo du herkamst, welchen Hintergrund du hattest, welche Schulbildung du hattest, es war damals für uns nicht möglich, eine normale Schulbildung, sprich Volksschule, Mittelreife meinetwegen noch oder Gleichgymnasium. Das war für uns nicht vorgesehen. Es stimmt, wir haben, auch meine Generation, auch ich habe über den zweiten Bildungsweg die sogenannten höheren Bein erhalten, ne, und studieren zu können. Mhm. Das ist heute schon zum Glück. Das ist, was sich wirklich verändert hat.
Ja.
Dass heute Kinder normal die Schule machen können, ohne dass sie immer in Kämpfe verwickelt sind. Mhm. Genauso mit Schwierigkeiten, aber sie haben meistens die Eltern inzwischen hinter sich, die Vorbilder vor sich. Und da fällt mir auch ein, dass Mike Reichel in seinem Artikel bei dem Buch Kinder der Befreiung eben mit dem Satz aufhört, dass er stolz darauf ist, dass sein Sohn die Schule einigermaßen glatt, ohne ganz große Kämpfe und nie wirklich in Raufereien oder sonstigen Sachen verwickelt war, um seine Schule zu machen. Mhm. Ja. Also so wie ich mich noch wirklich körperlich gegen manches gewehrt habe und nicht immer verloren habe. Ich habe auch eingesteckt, aber ich war auch oft die Siegerin. Ne? Also das war eben damals überhaupt nicht möglich. Es war nicht vorgesehen. Es war in dem Plan gar nicht vorgesehen. Wenn ich dran denke, das komme ich wieder zurück, weil mir das gerade einfällt, wie oft die Bärbel und ich im Kinderheim getestet worden sind, ob wir nicht hilfsschulreif sind. Mhm. So hieß das damals.
Ja.
Hat nicht gereicht. Wir sind weiter hin auf die Grundschule gegangen, auf die normale Schule sozusagen. Ne? Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Ja, also das System oder das rassistische, sexistische System ist nicht irgendwie so designt und so aufgebaut, dass wir da drin gut überleben. Das ist nicht quasi der Hauptfokus dieses Systems.
Nein.
Sondern wenn wir überleben, wenn wir lieben, leben, kreieren, dann tun wir das trotz des Systems und nicht aufgrund des Systems.
Ne? Mit Kampf.
Du
musst es kämpfen. Also entweder du hast es gelernt oder du bist untergegangen.
Ja.
Ne? Und das wollte ich nicht.
Mhm. Ja, ihr habt beide auch von eurem Beruf jetzt auch schon ein bisschen erzählt. Mhm. Habt ihr Lust, noch darüber zu sprechen, über euer Berufsleben?
Also ich bin, wie gesagt, ganz normal aus der Schule gekommen, damals noch mit 8 Jahren Volksschule. Dann wusste das Jugendamt nicht, wohin mit mir. Dann haben sie mich erstmal in die Haushaltungsschule gesteckt, da wo du putzen, kochen und noch sonstigen Mist lernst. Mhm. Also das hat mich bis heute nicht weitergebracht. Da war ich dann mal, wie gesagt, ein Jahr weg von der Straße sozusagen. Dann bist du also irgendwie in einen Haushalt gekommen. Bei mir wussten sie nicht so genau, wohin. Dann bin ich letztendlich in einem Altersheim gelandet. Dann da, also in Weißenhorn war das ist in der Nähe von Ulm, Neu-Ulm. Und da war ich dann in der Küche. Und da habe ich halt auch, was man halt so in der Großküche fürs Altersheim so macht, kochen, putzen, was auch immer. Hatte aber da schon meine Vorliebe für meinen Sport entdeckt, Leichtathletik. Das hat mich also dann schon über viele, viele, viele Krisen hinweggeholfen. Da war ich auch gut, da war ich auch anerkannt, war ja klar. Schwarz, Sportlerin, kann gut rennen.
Bayerische Meisterin.
Mein Idol.
Bayerische Meisterin. Ja.
Bayerische Jugendmeisterin.
Okay.
Mein sportliches Idol war natürlich Wilma Rudolph, die 1960 die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf erreicht hat, und da war ich natürlich auch akzeptiert, ne, ist ganz klar. Mein Trainer war sehr ehrgeizig, ich war ziemlich faul, aber ich hatte wirklich Talent, deswegen bin ich so weit gekommen. Naja, und in diesem Altersheim, da war dann auf einmal eine Frau, die war noch relativ jung für ein Altersheim als Insassin. Ich weiß auch nicht, was da war, wie gesagt, ich war 16, 17 und die musste halt in der Küche mithelfen. Und sie war klein und schmal von der Statur. Und ich habe ihr halt oft geholfen, diese Riesentöpfe da in dieses Riesenspülbecken da zu hieven und so weiter. Und die hat dann mal zu mir gesagt eines Tages, Mensch Mädel, schau, dass du einen Beruf lernst, sonst wirst du so wie ich hin und her geschubst. Und das muss bei mir was ausgelöst haben. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich rangemacht. Also ich war ja, wie gesagt, minderjährig. Also bis damals wurden wir ja erst mit 21 Jahren volljährig. Es lief ja alles über das Jugendamt. Jugendamt ist eine ganz andere Kiste, die habe ich immer als strafend empfunden, also nicht als wirklich hilfreich. Und habe mich dann dafür interessiert und was könnte ich werden? Dann ja, Tierpflegerin gab es damals noch nicht, das hätte ich mir vorstellen können, das gab es aber damals für Mädchen noch nicht. Schreinerin hätte mir auch gefallen, Tischlerin, weil ich da mit Holz, ich habe immer gern mit Holz gearbeitet. Da hat man mir aber ganz klar gesagt, da musst du rechnen können, also fiel das auch weg. Ne? Naja, was blieb dann, was ja schon immer so ein bisschen von seitens meiner damaligen Pflegeeltern, bei denen ich ja mal so 2 Jahre gelebt habe, was aber nicht funktioniert hat, dass also so zumindest ein dienender Beruf in Frage käme. Ja, und da bin ich dann letztendlich bei Krankenschwester gelandet und habe mich dann auch selber angemeldet, hatte furchtbar Angst, dass ich wegen meines Zeugnisses gar nicht genommen werde. Hat aber geklappt, habe mich auch selber dann vorgestellt und so weiter, also habe bin dann nach Augsburg, klar, und habe dann eben den Beruf der Krankenschwester gelernt. Und kam da eigentlich ganz gut klar, wie gesagt, es war ein christliches Haus. Wenn ich Patienten zum Beispiel gefüttert habe und da aus dem Fenster guckte, da war dann gleich vis-à-vis die amerikanische Kaserne. Da habe ich dann immer die Jungs da stramm marschieren sehen und so weiter. Also das war schon irgendwie irre. Ne? Und ich kam eigentlich ganz gut klar. Also ich meine, das war zwar ein katholisches Krankenhaus, aber da ich ja vorher in einem katholischen Kinderheim war, kannte ich mich mit beiden Glaubensgeschichten ganz gut aus, konnte da auch dann immer in der Kirche da mitsingen. Ich kannte das ganze Prozedere. Kam damit ganz gut klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren ja Nonnen, ne? Also die ja auch, wie gesagt, dazu verpflichtet sind, menschlich zu sein, was nicht immer gelang.
Ne? Aber der Anspruch war da.
Der Anspruch war da, ja. Mit den Patienten hatte ich eigentlich auch nicht so ganz, also da kam ich eigentlich auch ganz gut klar. Und ich erinnere mich an eine Situation, da ging es auch darum, damals gab es ja noch diese ganz großen Mehrbettzimmer, die es ja heute zum Glück nicht mehr gibt. Da waren da teilweise 7 bis 8 Menschen in einem großen Zimmer.
Okay, wow.
Ne? Und wenn du da von Patient zu Patient gegangen bist, dann kamen dann schon manchmal so Gespräche auf. Und eines Tages kam das Gespräch auf, ja, dass wohl meine Mutter wohl vergewaltigt worden sei. So irgendwie haben die da sich drüber unterhalten, weil das war ja so. Worauf ein Patient dann sagte, nee, das war nicht so. Die Frauen sind schon bei den Männern, er hat den anderen Begriff genannt, quasi Schlange gestanden. Ne? Ich weiß nur noch, dass ich dazu wortlos, ich hatte keine Worte dafür, ich konnte nicht reagieren. Ich weiß nur noch, dass ich rausgegangen bin aus dem Zimmer und habe mir nur gedacht, so jetzt hast du die Wahl zwischen einer Mutter, die entweder vergewaltigt wurde oder Prostituierte war. Und konnte damit gar nichts anfangen. Das ist so. Später dann, ich meine, man wächst ja auch in diesen Beruf hinein. Ich war dann auch ziemlich gut. Ich konnte mich auch in die Situation von den Patienten irgendwie hineinversetzen. Die Patienten sind ja das letzte Glied in der ganzen Kette, die am hilflosesten sind.
Krankenhaus ist auch sehr hierarchisch.
Ja, ne? Ganz hierarchisch. Mhm. Also der Chefarzt ist der weiße Gott, Gott in Weiß, Götter in Weiß. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich da eigentlich auch genügend Empathie für die Patienten hatte. Und in den späteren Jahren war es dann wirklich so, dass ich dann schon immer gemerkt habe, also wenn ich auf die Patienten zugegangen bin, dann nicht bei allen, aber bei sehr vielen, dass da immer so ein merkliches Zurückweichen war und die Blicke waren dementsprechend. Was mich dann veranlasst hat, mein bestes Deutsch herauszuholen, um diesen Menschen, der mich so, wo ich die Gedanken lesen konnte, was da vor sich ging, ihm trotzdem als Krankenschwester entgegenzutreten, dass ich also freundlich geblieben bin.
Ja.
höflich geblieben bin.
Es muss viel Kraft das, auch gekostet
haben. Das kostet Kraft, ja. Mhm. Und es gab mal eine Situation, wo ein Arzt und ein Chefarzt auf mich zukam, weil ich einen Patienten, der halt mir zugeteilt war, weil ich in dem Saal war, der dann kam und hat gesagt, da kommt jetzt ein Patient, vielleicht möchten Sie den Saal wechseln. Und ich, ja, wieso? Also, was war? Und dann sagte der, der hat unter den Achseln seine Blutgruppe eingetätowiert gehabt. Aha. Und das ist ein ehemaliger SS.
Ui.
Man, also die haben da, damit die, denen gleich geholfen werden konnte. Ne? Aha. Und dann habe ich nur gesagt, nee, warum? Warum soll ich jetzt das nicht machen? Und als dann der vor mir lag und der auch noch aus Südafrika kam, das war's. Und wo sie sagten, dem gehören ganz viele Menschen. Also das... das war das, wo ich das zum ersten Mal so ganz bewusst mitbekommen habe, was von den Ärzten gut gemeint war, weil die wahrscheinlich aber auch den Mann vielleicht schützen wollten vor mir, denke ich mir mal so ungefähr. Ne? Und dann habe ich mir schon in dem Moment gedacht, dann nimmst du die größte Nadel, die du hast. Ne? Und was ich aber dann nicht gemacht habe.
Okay. Ne?
Aber der Gedanke war da.
Ja. Dass, auch völlig zu Recht, finde ich.
Das waren so die gravierendsten Sachen, die ich da so direkt erlebt habe. Aber was mir auch aufgefallen war und wo ich mich immer gefreut habe, ist vor allem in den letzten Jahren, dass wenn wie gesagt, da war ich Anästhesieschwester, wenn ich irgendwelche Patienten hatte, die eben POC waren, na, und wo ich dann merkte, da war nicht ein Zurückgehen, sondern da war eine Erleichterung in ihrem Gesicht zu sehen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat dann meinen Tag immer gerettet.
Eine Freude.
Und ich habe immer versucht, dass ich, auch wenn es ein Name war, den ich nicht aussprechen konnte, habe ich mich immer getraut zu fragen, bitte sagen Sie mir, wie wird Ihr Name ausgesprochen, den ich mir dann so aufgeschrieben habe, wie er ausgesprochen wird.
Ja.
Dann sagte ich dann zu denjenigen immer, ich möchte dann gerne, wenn Sie wieder aufwachen, Sie auch richtig ansprechen können. Mhm. Ne?
Ja.
Ja, das war so...
Als PatientInnen machen wir, also BPOC, ja auch ganz schwierige Erfahrungen in diesem Gesundheitssystem.
Ja.
Ne? Und dann jedes Mal, es ist nicht oft, aber es wird immer öfter, wenn ich Ärztin, Arzt, irgendein Personal im Krankenhaus oder bei Ärzten habe, die BPOC sind, ist es bei mir auch so ein, okay, hier kann ich irgendwie echt sein, hier habe ich einen Vertrauensvorschuss. Es ist auch nicht garantiert, dass die Person jetzt super nett ist, ist gar keine Frage. Aber es ist erstmal eine Sorge weniger und
die trauten sich auch, mich eher zu fragen, was eigentlich passiert.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ich bin ja ziemlich bekannt gewesen, wie ich noch in München gearbeitet habe, im Schwabinger Krankenhaus. Ich habe ja immer die Patienten dann auch gefragt, wenn ich sie so vorbereitet habe, wissen Sie denn, was bei Ihnen gemacht wird? Und wenn ich gemerkt habe, dass sie das eigentlich nicht wissen, ne, bin ich immer ins Ärztezimmer gegangen, wenn die da ihre Pause macht, und habe gesagt, der Patient, der weiß eigentlich nicht genau, um was es geht.
Ja.
Die haben mich dafür nicht gerade geliebt.
Das glaube ich sofort, aber die Patientin aber, wahrscheinlich schon.
Ja. Ja. Ja, den haben wir doch schon alles erklärt und so. Und dann sage ich, dann müssen Sie das dem in der Sprache erklären, die er sie versteht.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil wenn sie damit ihren lateinischen Brocken rumgeworfen haben, ne, weil sie haben dann meistens auch uns Schwestern dann gefragt, ne, was heißt denn das eigentlich und so weiter. Ne? Und da dachte ich mir, nein, das ist schon der Job der Ärzte.
Ja.
Wie gesagt, dafür habe ich keine Lorbeeren bekommen. Aber sie haben das letztlich, also nicht alle, aber sehr viele haben auch gewusst, dass ich Recht habe.
Ja.
Das ist ihre Pflicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und so konnte ich mich da ganz gut durchsetzen.
Ne?
Aber auch nur dank meines Black Coming Outs, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Da, wo ich mich dann wirklich getraut habe, auch die Dinge zu benennen.
Mhm. Das ist ja auch eine Stimme gegeben oder gestärkt hat zumindest.
Ein Chefarzt hat mal in der Pause ganz großspurig erzählt, ja, er war in Afrika.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Dann habe ich gesagt, oh, wie lange waren Sie denn? Und er sagte, ja, 3 Wochen. Oh, sage ich, Respekt, Sie sind den ganzen Kontinent in 3 Wochen abgefahren. Dem ist der Mund offen geblieben. Und dann hat er ganz kleinlaut gesagt, ja, das war Kenia. Mhm. Ja. So konnte ich mich dann da nähern irgendwie. Ne? Ja. Das hat mir Kraft gegeben.
Ja, unglaublich. Total. Was mich noch interessieren würde, es gibt ganz viel, was ich noch fragen wollen würde, aber mit Blick auf die Zeit habe ich noch eine Frage, und zwar im Hinblick auf die heutigen, die AktivistInnen, die jetzt so dazugekommen sind, der jüngeren Generationen nach euch, mit euch, nach euch und der Community, wie jetzt Bundestreffen, ESD und so weiter. Was für einen Wunsch habt ihr an, was für Wünsche hättet ihr, was für Forderungen, was ist euch wichtig, was soll weitergetragen werden, was soll sich verändern, wo müssen wir mehr drauf achten? Mhm. Es ist ja auch im Sinne eines Each One Teach Ones, ne? Wir lernen voneinander und was ist unser Learning?
Also was mir wichtig ist, wie es aus eigener Betroffenheit sozusagen, ne? Ich bin jetzt auch 30 Jahre älter, und ich habe so den Eindruck, dass eben ältere schwarze Menschen auch nicht so richtig den Platz haben in der Community, und dass sie vernachlässigt werden und dass viele Themen, also es zu wenig Themen gibt, die auch ältere schwarze Menschen ansprechen, sei es Gesundheit oder will erleben im Alter. Also das fehlt mir. Es wird so viel angeboten an Veranstaltungen, aber die Zielgruppe ist, sind eigentlich die noch gesund und jünger sind, beweglicher sind, und aber die jetzt nicht mehr so beweglich sind und noch älter sind, da würde ich mir wünschen, dass es mehr Orte gibt. Es gibt ja jetzt diesen Stammtisch, Ü50, den wir jetzt eingeführt haben, der war jetzt schon zweimal, also 6 Wochen circa, für uns treffen.
Hier in Berlin,
und die über 50 sind.
Ja, das ist gut. Und wo findet der statt oder wie kann man da teilnehmen für die, die jetzt zuhören, die quasi...
Also in der Regel treffen wir uns in Word, das ist der U-Bahn-Gleispark, will man dann 4. Aber wir wissen nicht sicher, ob wir da bleiben können, aber falls jemand Interesse hat und Fragen hat, Sie können meine E-Mail-Adresse geben, dann können wir...
Ja, dann schreibt mich gerne an, wenn ihr zuhört und sagt, wow, das ist ein Space, der mir gut tun würde, dann kontaktiere ich euch sehr gerne.
Genau, das war das eine. Und natürlich der Platz oder das Akademische, dass wir nicht so verkopft und akademisch sind, bleiben.
Ja.
Das ist mir auch wichtig.
Und dass es auch einen Transfer gibt, ne? Das hattest du ja auch gesagt. Es ist ja irgendwie auch gut oder wichtig, dass bestimmte Dinge in verschiedenen Kontexten erarbeitet werden, aber dass es dann irgendwie so einen Transfer gibt zwischen diesen Bereichen, eine Übersetzung, eine Erleichterung oder...
Genau, es kommt nicht darauf an, welchen Degree, Doktor-Titel man hat, sondern eben auch die Sozialbildung und was man auch mit, ne? Was auch wichtig ist und Wert hat. Nicht nur das Stück Papier.
Ja. Absolut. Und wenn ihr abschließend zum Schluss nochmal an die Schwestern denkt, die noch isoliert leben, also die noch nicht keine Community haben, noch keine Vernetzung, noch das Bundestreffen nicht kennen, die aber jetzt vielleicht trotzdem gerade diesen Podcast gefunden haben und zuhören, was würdet ihr denen sagen wollen?
Feel the fear and do it anyway. Das ist ein Spruch, der hängt bei dir in der Küche.
Feel the fear and do it anyway.
Auch wenn du Berührungsängste hast, Ängste, dir der Mut fehlt, egal, mach den Schritt trotzdem raus. Ja, melde dich bei uns. Wir hatten den Slogan unserem Bundestreffen bei uns in München. Wage dein Leben.
Wage dein Leben, verlasse dein Haus.
Genau. Du schaffst es auch.
Also, ihr beiden... Jetzt ist es an mir, Danke zu sagen. Ich bin absolut, absolut bewegt und nehme das als überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass ihr heute hergekommen seid, dass ihr mit mir sprecht, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Ich bin wahnsinnig dankbar. Euer Wirken, eure Kämpfe haben für mich und uns als Generation den Weg geebnet. Und dessen bin ich mir sehr, sehr, sehr bewusst. Und von euch zu wissen, hat auch mir so ein Gefühl der Daseinsberechtigung in diesem Land gegeben. Und das ist, das müssen wir nun mal sagen, ein Land, was immer noch, ne, und auch unseren Kindern immer wieder das Gefühl gibt, nicht Teil des Ganzen zu sein, anders zu sein, nicht dazu zu gehören. Und auf der Suche nach mir selbst habe ich euch gefunden. Und dafür bin ich unendlich dankbar, ja, für die Kämpfe, die ihr gekämpft habt. und für den Weg, den ihr gegangen seid. Und ich habe das so im Kopf, da sehe ich da so eine Art Staffellauf mit Hürden. Und diese Hürden werden immer ein Stückchen kleiner dank der Person, die gerade diesen Staffelstab in der Hand hat. Und ihr habt ja auch von eurer Leichtathletikkarriere erzählt. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen folgen.
Ich war nämlich Jugendmeisterin im Hürdenlauf.
Ha, okay, siehst du, dann verstehst du meine Metapher.
Die verstehe ich sehr gut.
Und dank euch habe ich eine Hürde und meine Generation eine Hürde, die etwas kleiner ist als die davor. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich bin unglaublich dankbar für dieses Gespräch und dankbar, dass ihr da seid und da wart, und freue mich auf weitere Gespräche. Die müssen aber leider offline stattfinden. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen. Ihr könnt wie immer Fragen stellen, ihr könnt wie immer Feedback schicken. Ich werde die auch auf jeden Fall weiterleiten an Jasmin und an Ria. Und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. An dieser Stelle danke Ria, danke Jasmin.
Danke dir.
Danke dir.
Danke uns. Ja. Und alles Gute und bis demnächst hier bei Two Podcast.
Podcast. Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.